Willkommen bei Digistoteles, dem Podcast rund um Digitalisierung, Technik, Gesellschaft, Politik. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen Episode. Heute soll es gehen um das Thema Veränderungsbereitschaft von Menschen. In Zeiten wie diesen besonders interessant, alle reden davon, es ändern sich nicht nur Geschäftsmodelle und Technologien, sondern auch wir Menschen müssen uns verändern, auch in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, weg von der Hierarchie Command Control zu mehr vernetztem Arbeiten. Und die Frage, die nicht nur ich mir immer stelle, sondern sich auch viele Unternehmen, inwieweit sind wir Menschen überhaupt fähig, uns zu verändern? Und zu diesem Thema habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat. Sie ist Philosophin, war selber fast 20 Jahre Führungskraft und ist seit mehr als 20 Jahren Führungskräfte-Coach. Beschäftigt sich dementsprechend natürlich auch sehr stark mit den Themen persönliche Entfaltung. Wie kann ich wirksam werden auf andere Menschen, so das klassische Leadership. Aber sie beschäftigt sich auch mit dem Tabuthema Machtmissbrauch. Herzlich willkommen, Dr. Karin Rasmussen. Hallo Karin, ich freue mich, dass du da bist.
Ich danke dir ganz herzlich für deine Einladung und ich begrüße auch alle, die jetzt diese Episode hören, ganz herzlich.
Ja, ich möchte direkt ins Thema einsteigen, Karin, und zwar mit einer ganz direkten Frage, dass wir direkt drin sind im Thema. Ich kenne sehr viele Menschen, die vertreten die These, Menschen sind per se zu träge, um sich zu verändern. Wenn sich Menschen verändern, dann sind es die Verzweifelten, die sich in einer Krise befinden. Ansonsten neigen Menschen dazu, ihren Status quo möglichst beibehalten zu wollen. Was denkst du dazu, Karin?
Also ich kenne diese Auffassung und ich weiß, dass sie sehr weit verbreitet ist, weil das natürlich auch meine Gesprächspartner oft äußern. Ja. Wenn man dann genauer nachfragt, stellt sich raus, sie haben das einfach ja nicht bis zu Ende überlegt. Ich frage an dieser Stelle nämlich sehr gerne, ob diese, meine Gesprächspartner, mein Gegenüber, meinen, dass sie heute noch der gleiche Mensch sind wie früher. Und natürlich antwortet jeder mit Nein. Und natürlich bestehen Biografien aus fortlaufender Veränderung. Wie kommt dann diese Auffassung zustande, dass Menschen so wenig bereit sind, sich zu ändern? Ganz einfach. Dieser Eindruck entsteht immer dann, wenn ich will, dass ein anderer sich ändert und der leistet mir Widerstand. Natürlich tatsächlich sehr häufig. Also dieser Veränderungswille, um jemand anderem gerecht zu werden oder es gerecht zu machen, der ist natürlich nicht sehr ausgeprägt. Wir möchten alle gern selbstbestimmt leben. Und in diesem Zusammenhang ändern wir uns ständig, weil sich ganz einfach unsere Umwelt und Lebensbedingungen und auch unsere eigenen Zielvorstellungen ständig ändern. Mhm. Wenn wir überlegen, als Kind wollten wir furchtbar schnell älter werden, um endlich groß zu sein. Ja, wenn du erst mal 50 bist, dann hast du dieses Ziel nicht mehr. Du möchtest gar nicht mehr schnell älter werden.
Ja.
Das klingt jetzt banal. Ich wähle manchmal solche banalen Beispiele einfach, um deutlich zu machen, wo tatsächlich der Widerspruch im eigenen Denken liegt.
Ja, gebe ich dir soweit recht. Ich würde aber trotzdem, ich sag mal, diese Auffassung, der ich mal mehr, mal weniger folge, das hängt immer gerade davon ab, in welchen Situationen ich mich auf Kundenseite oder auch persönlich befinde. Aber was ich schon wahrnehme, ist, dass, ja, also deine These ist ja, Menschen verändern sich schon, wenn sie es selber erkennen. Also klar, also die Voraussetzung für Änderung ist Selbsterkenntnis. Das heißt, wenn ich möchte, dass sich jemand ändert, müsste ich ihn ja quasi manipulieren, dass er sich in die von mir gewünschte Richtung verändert? Oder anders gefragt, kann ich denn Menschen in eine bestimmte Richtung verändern oder ist Veränderung bei Menschen nur aus sich selbst heraus möglich?
Das Letztere, ganz einfach. jedes andere Vorgehen ist Anmaßung. Wir haben nicht das Recht, andere zu ändern. Mhm. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass es falsch ist, sozusagen Gott zu spielen, andere nach meinem Bilde zu formen. Wenn das berechtigt wäre, müsste ich ja auch zulassen, dass andere mich formen nach ihrem Bild.
Ja.
Also wenn es tatsächlich darum geht, dass ich möchte, dass ein anderer sich ändert, dann ist es meine Pflicht, zuallererst mal rauszukriegen, was der möchte. Wenn der sich nämlich selbst ändern möchte und dabei meine Unterstützung sucht, dann bin ich natürlich an seiner Seite, sofern ich dazu in der Lage bin. Das ist ja das Wesen von Coaching, dass man Menschen dabei unterstützt, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und natürlich trägt man dann auch zu deren Veränderung bei. Aber man ändert sie nicht nach, also ich ändere sie nicht nach meinem Wunsch, wie ich sie haben möchte. Und wenn zum Beispiel ein Coachee mir sagt, nö, Frau Rasmussen, also das, was Sie mir da vorschlagen, das passt überhaupt nicht zu mir und das möchte ich auch gar nicht, dann habe ich das zu akzeptieren. Ich bin nicht berechtigt, Menschen zu verformen.
Jetzt ist es aber ja doch so, wenn man sich die Welt, wie sie heute aussieht und wie die Arbeitswelt vor allen Dingen heute aussieht, dann ist es ja schon so, wir leben in diesen industriell geprägten Strukturen, wo jeder quasi ein Rädchen im großen Ganzen ist und seine ihm zugewiesene Aufgabe zu erfüllen hat. Also das heißt, in der Realität werden wir ja jetzt nicht so arg gefragt, was möchtest du, ist es das, was du möchtest, sondern es wird gesagt, hier, das ist die Aufgabe, die man dir zugewiesen hat, jetzt mach.
Entschuldige, dass ich lache.
Ja.
Natürlich, wir sind uns einig, auch dieses Gefühl und diese Vorstellung ist sehr weit verbreitet. Viele Menschen empfinden sich selbst auch als Rädchen im Getriebe. Ja. Und genau das ist ihnen unangenehm.
Ja.
Vor allem immer dann, wenn es knirscht im Getriebe, wenn es eben nicht so reibungslos klappt, dass man halt mit Freude und Spaß und mit netten Kollegen einen gemeinsamen Erfolg erreicht, ohne sich großartig da irgendwelchen Quälereien aussetzen zu müssen, dann finden wir das in Ordnung, dann sind wir stolz drauf, dass wir uns in die richtige Richtung mitgedreht haben mit dem System und dafür werden wir ja auch belohnt.
Ja.
In erster Linie mit niemand meckert. Das ist der erste
richtig,
und
ja.
Das ist der erste und der allgemein am weitesten verbreitete Lohn in Anführungsstrichen. Man lässt uns machen. Man akzeptiert das, was wir tun und damit auch uns, so wie wir sind. Was dabei oft vergessen wird, ist, dass diese Schräubchen eben keine Schräubchen, sondern Persönlichkeiten sind. Mhm. Und dass innerhalb dieser Schräubchen sozusagen Material Unterschiede auftreten, also alle Menschen ganz verschieden sind. Jeder Mensch ist absolut unverwechselbar einzigartig. Und das wird dabei oft vergessen. Solange es reibungslos läuft, ist aber genau das gerade der Vorteil, denn genau deshalb läuft es reibungslos.
Weil jeder in seiner Individualität
das einsetzt, was er drauf hat.
Das ist, sagst du, ist dann funktioniert Teamarbeit sozusagen.
Dann funktioniert Gemeinschaft, dann funktioniert Teamklima, dann funktioniert auch, helfe ich mir, so helfe ich dir, eine Hand wäscht die andere, wie auch immer wir das nennen wollen. Es gibt da auch so wunderschöne Bilder, wo so modulhaft ja irgendwelche grafischen Formen ineinander greifen und wir dann das Gefühl von Einheit und Gleichheit und Brüderlichkeit und sonst was haben, was natürlich eine riesengroße Illusion ist, weil es funktioniert in Bezug auf einen konkreten Prozess.
Wenn dieses Klima oder dieses Funktionieren auf einen bestimmten Prozess funktioniert, also genau auf das Thema, was oder die Aufgabe, die ein Team erledigen soll, ist es ja auch erstmal in Ordnung, wenn das
so ist. Ja, genau. Das ist ja auch das, was wir uns alle wünschen. Wir wünschen uns nur, dass es immer so wäre. Und vergessen dabei, dass andere Prozesse, andere Voraussetzungen brauchen, um zu funktionieren und dass da andere Schräubchen reingesetzt werden müssten.
Ich sag mal, diese Welt, die du beschreibst, Die habe ich auch erlebt. Ich habe auch anderes erlebt. Also meine These ist, wenn ich in einem gut funktionierenden Team gearbeitet habe, dann war das Glückssache und nicht geplant von irgendjemandem. Und die Herangehensweise wäre ja, wenn ein Team eine Aufgabe hat, dass man sagt, man bricht die Aufgabe in Teilaufgaben herunter und jeder in dem Team kann sich die Aufgaben nehmen, die er möchte erstmal, und dann bleiben natürlich Aufgaben über, aber die verteilt man dann. So ist es ja aber im Allgemeinen nicht, sondern ich bin jetzt dann wieder der klassische Spielverderber, denn es gibt in sehr vielen Organisationen gibt es so die standardisierten Jobrollen, und ich habe sehr viele Führungskräfte erlebt, die es gesagt haben, so, und ihr macht alle das Gleiche, weil ihr habt ja auch alle diesen Job, weil ihr auf diese Jobrolle mit den Anforderungen passt, unabhängig wie die einzelnen Stärken und Schwächen sind.
Also das Stichwort ist Veränderung.
Ja,
genau. Veränderung betrifft nicht nur Anpassung an veränderte Umstände, sondern betrifft auch Einfluss auf die Umstände. Das heißt, wir müssen das wirklich als gegenseitige Beeinflussung betrachten. Die Umstände, unter denen wir leben, haben wir selbst geschaffen. Das vergessen wir oft. Ja. Dafür geben wir oft die Schuld anderen. Mhm. Wir haben diesen Job angenommen, wir haben uns darauf eingelassen, in diesem Team zu arbeiten. Wir hätten andere Möglichkeiten gehabt, aber wir haben uns so entschieden. Und dafür haben wir meistens mehr als einen Grund.
Das ist ein sehr schöner Satz, der gefällt mir sehr gut, weil es genau das beschreibt, was mich ganz oft umtreibt. Das ist so die klassische Opferrolle, in die sich Menschen gerne begeben. Die Umstände haben mich ja gezwungen, dies und das zu tun. Und ich glaube, also ich stimme dir zu, aber ich stelle auch fest, dass viele Menschen nicht erkennen oder nicht erkennen wollen, welche Möglichkeiten sie haben, und dass sich ganz viele Menschen in viel größeren Zwängen sehen, als sie eigentlich sind. Das ist so meine Wahrnehmung.
Ich bin so froh, dass du das so sagst. Viele Menschen sehen es so.
Ja.
Sie sehen es so. Das heißt, auch das haben sie selbst entschieden. Sie wollen es so sehen.
Ja.
Sie könnten es auch mal von der anderen Seite betrachten. Also wenn ich schon in diesen Täter-Opfer-Kategorien sozusagen gewohnt bin zu denken, dann könnte ich auch mal fragen, wer ist der Täter? Wenn ich das Opfer bin, wer ist denn dann der Täter? Wer hat denn diese Umstände geschaffen, die mich so unangenehm berühren oder mein Leben erschweren und so weiter? Ja, und dann merken wir sehr schnell, du hast das in der Vorstellung gesagt, ich bin Philosophin, also ich werde jetzt mal ganz, ganz, ganz allgemein. Wir merken sehr, sehr schnell, dass wir in unseren eigenen Vorstellungen von uns selbst in einer Rechtfertigungskultur leben. Wir glauben, wir müssten immer und für alles einen akzeptablen Grund haben. Und deshalb fallen uns für solche Entscheidungen eben auch wieder unüberwindliche Umstände ein, die dann jeder wieder akzeptieren muss. Ja, von irgendwas muss man ja leben. Ja, man muss ja arbeiten gehen, um die Brötchen zu verdienen. Es gibt auf dieser Welt 7,5 Milliarden Menschen und 4,5 Milliarden davon haben kein Einkommen.
Ja.
Und leben doch.
Ja.
Bloß mal so als ganz krasses Gegenargument gegen dieses platte Mann muss doch. Es machen sich in Deutschland zurzeit jedes Jahr tausende Menschen selbstständig, die kein sicheres Einkommen mehr haben.
Ja.
Die also dieses Risiko ganz bewusst eingehen, nicht zu wissen, wovon sie im nächsten Monat die Miete bezahlen sollen. Sie tun es trotzdem. Und wie viele davon sterben aus Armut und Hunger und landen unter Brücken? Es gibt solche Beispiele, selbstverständlich. Aber erstens sind es sehr wenige. Und meistens ist daran auch zweitens nicht die Selbstständigkeit schuld. Also es gibt praktisch für jedes Mann muss doch mehrere Gegenbeispiele, dass es auch anders geht.
Mhm.
Und dieses Man muss doch ist in den allermeisten Fällen das einfachste Alibi. Also das, was man so gemeinhin Glaubenssätze nennt. Ich will, dass das stimmt. Ich will, dass es die akzeptable Begründung dafür ist, dass ich es nicht anders mache.
Glaubst du, dass diese Haltung, diese Entschuldigung, also die Umstände zwingen mich, dies und das zu tun. Glaubst du, dass das auch ganz stark mit der Industrialisierung zusammenhängt? Weil, ich sag mal, dass Menschen da als Rädchen im Getriebe funktionieren, passte ja wunderbar ins System und es war ja gar nicht erwünscht, dass man Menschen hatte, die das, was sie tun oder wohin sie gehen, großartig hinterfragen. Sondern man brauchte Menschenmaterial als Arbeitskräfte und die wurden entsprechend wie Maschinen eingesetzt. Glaubst du, das ist jetzt meine Frage, glaubst du, das ist uns sozusagen anerzogen über die mehr als 100 Jahre Industrialisierung oder ist das in uns Menschen drin zu sagen, ach eigentlich füge ich mich in das System, in das mich das Leben geworfen hat und denk da nicht groß drüber nach.
Das ist eine sehr, sehr interessante und sehr wichtige Frage, die du da stellst. Ist es unsere Natur oder werden wir dazu gezwungen? Und auf diese Frage kann ich ein ganz klares, ganz eindeutiges Jein antworten. Es stimmt beides. Natürlich ist der Mensch von Natur aus ein gesellschaftlich lebendes Wesen. Wir sind, platt gesagt, Herdentiere. Das ist unsere Natur. Wir können alleine, nicht nur weil es schwierig ist, sondern weil es uns dabei nicht gut geht. Wir können alleine nicht lange überleben. Wir sind unserer Natur nach soziale Wesen. Das heißt, wir brauchen die Gemeinschaft, wir möchten in Gemeinschaft leben. Es ist zum Beispiel schon für neugeborene Kinder unmöglich, ohne irgendeine Fürsorge auszukommen. Wenn man das im Einzelnen betrachtet, da gibt es auch wunderbare Studien und wissenschaftliche Erklärungen dazu. Wir werden zu früh geboren. Wir können noch nicht selber für uns sorgen, wenn wir geboren werden. Und wir brauchen vor allem mehr als nur genährt zu werden. Also eine nährende Brust, sondern wir brauchen eben auch soziale Fürsorge. Mhm. Das ist also von Natur aus schon mal vorgegeben, dass wir in Gemeinschaft leben wollen, um zu überleben. Aber es ist auch so, und das ist wesentlich älter als Industrialisierung, dass wir gesellschaftlich zu einem bestimmten Verhalten gewissermaßen erzogen werden. Wenn wir alleine mal die christliche Moral nehmen, die älter als 2000 Jahre ist, also dieses Bete und Arbeite, Nütze der Gesellschaft, das hat ja Jahrtausende Tradition.
Ja,
und genau so lange gibt es diesen Unterschied, also das Machtgefälle, wer hat denn zu bestimmen, was der Gemeinschaft nützt?
Ja.
Genau so lange, wie es dieses Bete und Arbeite gibt, gibt es auch den, der ansagt, ja, was soll ich denn arbeiten?
Mhm.
Und das ist am Anfang nicht unbedingt eine einzelne Person gewesen, aber wir haben es durch die verschiedenen Entwicklungsstufen der Gesellschaft mit der Industrialisierung, um es krass zu sagen, wir haben es bis zur Perversion betrieben. Wir haben Systeme geschaffen, in denen einzelne Menschen eine Macht haben, mit der der einzelne Mensch gar nicht umgehen kann. Wir haben im System Positionen geschaffen, wo also zum Beispiel Manager über Millionen oder gar Milliarden Budgets entscheiden sollen. Wir verlangen das von ihnen, dass sie das tun.
Ja.
Aber sie sind Menschen wie du und ich und das kann ein einzelner Mensch gar nicht. Haben es in der Industrialisierung durch diese, ich sag mal, übertriebene Arbeitsteilung in Bezug auf Führungsaufgaben, haben wir es geschafft, diese Führungsaufgabe zu entmenschlichen.
Das quasi, verstehe ich dich richtig, dass man im Prinzip von einer Führungskraft, je weiter oben sie sich in der Hierarchie befindet, quasi übermenschliche Dinge erwartet.
Genau. Genau. Und du sagst das Stichwort Hierarchie, das ist ja etwas, was also mit dem Machtbegriff ganz eng verbunden ist. Ne? Also Machtgefälle wird ja oft auch als Hierarchiegefälle gesehen. Ich bin weiter oben oder weiter unten.
Ja.
Auch hier wieder bezogen auf ganz konkrete Prozesse, auf ganz konkrete Entscheidungsspielräume. Und auch hier tun wir wieder etwas ganz Menschliches. Wir betrachten es als persönliche Beziehung. Es geht also gar nicht nur darum, sachlich zu unterscheiden, wo ist mein Entscheidungsspielraum, wofür darf ich eine Entscheidung treffen und worin habe ich nichts zu entscheiden, sondern hier geht es auch wieder um die Frage, wer lässt mich denn mitreden? Wie viel darf ich denn sagen? Und wie wird denn derjenige, der da mehr Entscheidungsspielraum hat, auf das, was ich dazu sage, reagieren? Wird unsere Beziehung belastet, wenn ich jetzt meine Meinung äußere? Darf ich überhaupt widersprechen? Ja. Wir kennen alle diese spaßig gemeinte Regel, Chef hat immer recht, ne? Regel Nummer 1.
Genau.
Und Regel Nummer 2, wenn Chef nicht recht hat, gilt automatisch Regel Nummer 1.
Ja, genau.
Ja, kennen wir alle, können wir eigentlich nicht wirklich drüber lachen. Derjenige, der das mal irgendwann in Worte gefasst hat, war nahezu genial, weil er hat uns einen Spiegel vorgehalten.
Ja.
Wir entscheiden, wann wir den Widerstand einstellen. Wir entscheiden, ob wir schon vor dem Mitdenken aufhören.
Also das heißt, das, was man quasi so als innere Emigration bezeichnet, das würde ich so definieren, das sind die Leute, die noch nicht mal mehr drüber nachdenken, ob das, was gerade, was sie selber gerade tun oder was im Team oder im Unternehmen passiert, richtig oder falsch ist. Das ist ja erstmal die angenehmere Wahl.
Ob es angenehm ist, weiß ich nicht so genau, weil ich habe oft den Eindruck, die Menschen sind damit nicht wirklich glücklich, aber es ist auf jeden Fall das weniger Anstrengende.
Es ist weniger anstrengend, ganz genau.
Es ist weniger riskant.
Ja.
Es täuscht eine Harmonie vor, die nicht wirklich stabil ist oder sozusagen auf festen Füßen steht, sondern es führt dazu, dass ich selbst weniger Gegenwind bekomme.
Jetzt
stillhalten, nichts sagen.
Nehmen wir jetzt mal den anderen Fall. Da ist jemand, der ist noch nicht in der inneren Emigration und der sieht, glaubt, dass etwas falsch läuft und artikuliert das. Jetzt gibt's da ja, ich sag mal, zwei Möglichkeiten, auch als Führungskraft da zu agieren. Das eine ist, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen noch gelesen, da ging's um Jeff Bezos, Elon Musk und so weiter, was zeichnet die aus? Die legen sehr viel Wert darauf, dass sie etwas richtig verstehen. Das heißt, die haben die innere Bereitschaft, oder das setzt ja erstmal voraus, dass ich selber mich nicht als allwissend fühle. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe hier einen Punkt, von dem ich glaube, dass etwas falsch läuft oder dass etwas besser gemacht werden kann, dann höre ich den erstmal an und entscheide dann, ist das valide, was der sagt, ja oder nein. Dann gibt's die anderen Führungskräfte, die von vornherein diesen sehr belastenden Allmachtsanspruch haben, auch an sich selber. Es gibt niemanden, also jemand, der aufmuckt, der hat einfach die Genialität meines Planes nicht erkannt. Ich glaube, das sind die Möglichkeiten, die ich als Führungskraft habe. Siehst du das genauso?
Sehe ich nicht so. Ganz einfach, weil diese Unterstellung, sozusagen Führungskräfte hätten diesen an sich selbst gerichteten Allmachtsanspruch, die trifft in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen zu. Es gibt das sind aber oft dann schon Menschen, die in ihrer Führungsaufgabe auch psychisch gestört sind, die sich dahin entwickelt haben, psychisch gestört zu sein. Und dazu hat die Umwelt immer beigetragen. Dazu hat das Umfeld immer beigetragen durch zu wenig Kritik, durch zu wenig, lass uns drüber reden, hast du das richtig zu Ende gedacht und so weiter. Ja, also es wird zu früh einfach mal der Widerstand eingestellt, beziehungsweise das Mitreden auch eingestellt aus Angst um den eigenen Komfort. Führungskräfte werden nicht geboren. Zur Führungskraft wird man gemacht. Man kann sich Macht nicht nehmen, sondern die wird einem gegeben in dem Sinne, dass man also einfach furchtbar viel Freiraum hat. Vorauseilende Zustimmung, vorauseilende Genehmigung sozusagen. Du bist verantwortlich, also mach mal. Wir meinen damit auch, das ist ja dein Risiko, wenn es falsch wird, wenn es schief geht, dann bist du natürlich auch schuld, das weißt du doch. Mhm. Also mach mal. Und ich erlebe bei meinen Gesprächspartnern sehr häufig, und das fängt so ab Abteilungsleiterebene an, dass die darunter leiden, dass man nicht mehr mit ihnen ehrlich und offen spricht. Dass die auf ihre Fragen keine Antworten mehr kriegen. Also es gibt zum Beispiel die Aufforderung, Leute, wir haben ein neues Projekt, das und das ist der Ziel, der Kunde wünscht sich Folgendes, wir müssen mal darüber nachdenken, wie wir das angehen, wer hat Vorschläge? Da sieht man nur noch Scheitel. Wofür bist du denn Chef? Lass dir mal was einfallen. Dann sagen wir dir vielleicht gerade noch, ob wir deine Idee gut oder nicht gut finden, aber mach uns erstmal einen Vorschlag. Das heißt, schon an dieser frühen Stelle, wenn es darum geht, über zukünftiges Verhalten, über zukünftige Arbeit nachzudenken, da schalten viele schon raus. Das ist nicht meine Aufgabe, ich bin hier nicht der Vorgesetzte.
Also wenn ich dir gerade da noch einhaken darf, das ist für mich jetzt wieder so ein bisschen, spielst du für mich jetzt so ein bisschen den Chef in der Opferrolle sozusagen. Auch da sage ich wieder, auch in meinem eigenen Berufsleben, auch in sehr großen Organisationen gearbeitet, sowohl selber als auch als Externe. Und die Mechanismen, die ich da sehe, ist, ich vergleiche das immer so wenn ich bei den Löwen im Zoo die Käfigtür aufmache, dann fangen die auch erstmal nicht das Jagen an. Und so ist das genau in die Situation, die du beschrieben hast. Ich habe es selber sehr oft erlebt und habe es auch bei anderen. Das war der häufigste Fall, dass Menschen gesagt haben, hier läuft etwas falsch oder haben Ideen eingebracht, was auch immer, also so die Eigeninitiative erbracht. Und die sind vor die Wand gelaufen. Und was dann passiert ist, dass diese Menschen entweder sich das selber aberziehen oder sie gehen. Das heißt, wenn ich eine Organisation über längere Zeit so betreibe, ich finde, es gibt so einen klassischen Managementspruch, den ich sehr oft gehört habe, im Englischen, it's all in place for your success. Das heißt, das bedeutet ja, ich als Management habe alles vorbereitet, ich habe den goldenen Weg dir bereitet, du musst ihn nur noch gehen und wenn etwas schief läuft, bist du schuld, weil du bist nicht den Weg gegangen, den ich in meiner Genialität dir vorgegeben habe. Und das impliziert ja ganz viel. Was ich für extrem toxisch halte, ist, ich habe in großen Betriebsversammlungen wo die Führungsebene so die künftige Strategie erklärt hat. Und dann hieß es, habt ihr Fragen? Und dann haben sich ein paar ganz mutige, haben sich dann ans Mikrofon getraut und haben kritische Fragen gestellt. Wo dann als Antwort kam, es wurde überhaupt nicht auf die Sache eingegangen, sondern nur gesagt, wir brauchen hier motivierte Leute und wenn sie alles hinterfragen, verschwenden sie viel zu viel Energie, um den Weg, den wir ihnen vorgegeben haben, einzuhalten. Das hat natürlich, gerade in so großen Versammlungen, hat das eine unglaublich gefährliche Wirkung. Es ist natürlich ein leichtes, dann den Fragenden erstmal entweder bloßzustellen oder in eine Ecke zu stellen, wo derjenige sagt, ich werde nie wieder etwas sagen und die anderen sagen, um Gottes Willen. Und dann muss man sich auch nicht wundern, jetzt komme ich zu deinem Beispiel zurück. Wenn ich in so einer Organisation lebe, muss ich mich nicht wundern, wenn ein Abteilungsleiter sagt, ich bitte um Vorschläge, dass dann entweder die den Mut hätten, Vorschläge zu machen, schon gar nicht mehr im Unternehmen sind oder sich das aberzogen haben.
Ich weiß, dass du erstens aus Erfahrung sprichst und zweitens nicht die Einzige bist, die derartige Erfahrung gemacht hat. Aber lass uns mal ganz kurz nochmal auf diese Situation zurückkommen. ich mache die Erfahrung, dass mein Vorschlag nicht akzeptiert wird, sondern dass ich gewissermaßen zurückgepfiffen werde, weil man hat ja schon in Ruhe drüber nachgedacht und es sind ja auch Fachleute, die das jetzt die neue Strategie beschlossen haben und so weiter und die sind ja auch alle nicht dumm und außerdem kann ich das ja nicht im Einzelnen überblicken und deshalb ist mein Vorschlag also jetzt unpassend.
Ja.
Und es wird gar nicht wirklich über meine Idee tatsächlich mit mir diskutiert. Ich kriege keine ordentliche Begründung, was daran falsch wäre, sondern ich kriege einfach nur sozusagen eine Bremse aufgedrückt. Ne?
Ja.
So, sei mal schön still und mach mal, was man dir sagt. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß auch, dass das viel mit der Industrialisierung zu tun hat, weil da natürlich Prozesse sozusagen auch linear durch, so ingenieursmäßig, ja, durchorganisiert waren und jede Veränderung logischerweise sofort auch an anderen Stellen Veränderungen erfordert hätte und dass man das also sofort gemerkt hat, es wird unheimlich teuer. Das heißt, man hat lieber neben der alten Fabrik eine neue hochgezogen, als in der alten Fabrik noch was zu verändern.
Ja.
Und dann hat sich rausgestellt, die Leute, die in der alten Fabrik lange und verdienstvoll gearbeitet haben, die passten aber nicht auf die neue Fabrik. Da kamen dann neue Leute und die hatten auch inzwischen ganz andere Ausbildungsprozesse absolviert und die kriegten dann auch plötzlich mehr Geld, weil das war ja jetzt auch alles viel moderner und so weiter. Also wir kennen den industriellen Wandel, ne, die mehreren technologischen Revolutionen der letzten Jahrhunderte haben ja immer wieder dazu geführt, dass Biografien auch entwertet wurden.
Ja.
In dem Sinne, was du kannst und weißt, ist nichts mehr wert.
Ja.
Und das ist ein Prozess, der für den Einzelnen natürlich erstens furchtbar bitter und schmerzhaft ist und der zweitens, und jetzt komme ich auf dein Lieblingsfach mit der Digitalisierung, gar nicht mehr nötig ist. Wir können heute, und wir erleben das auch, wir können viel früher viel mehr Leute in Überlegungen einbeziehen und vor allem merken wir gerade auch in Social Media, dass die Menschen das auch wollen. Die reden über alles mit, auch über Fake News.
Ja.
Das heißt, an dieser Stelle müssen wir jetzt tatsächlich mal die Frage der Verantwortlichkeit des Einzelnen für sein eigenes Leben mal wieder ganz gründlich durchdenken. Also auch die Frage, wem folge ich, wird jetzt ganz anders möglich und es gibt auch vor allem ganz andere Antwortmöglichkeiten auf diese Frage. Wem glaube ich? Welche Nachricht nehme ich ernst? Wofür setze ich meine Energie ein? Womit setze ich mich auseinander? Beziehungsweise worum kümmere ich mich? Ich kann mich erinnern, ich bin schon ein bisschen älteres Semester, als mein Sohn so in diese Lebensphase kam, über Berufswunsch nachzudenken, da wurde natürlich ich als Mutter auch gefragt. Und dann war ich ziemlich hilflos. Und dann fiel mir ein, ja, irgendwas mit Computer, das scheint zu kommen. Das wird man wahrscheinlich brauchen werden. Mein Sohn ist inzwischen ein reifer Mann und auch beruflich erfolgreich. Und er ist nicht böse, dass ich ihm diesen Rat gegeben habe, aber er hat überhaupt nichts mit Computer gemacht.
Mhm.
Sondern er hat ganz was anderes gelernt. Und natürlich braucht er heute im Alltag täglich Computerwissen und er muss sich mit IT auseinandersetzen. Und er muss jetzt zum Beispiel SAP-Programme kennen können und entscheiden können, ob die eingeführt werden oder nicht, weil sie für sein Team und für seine Arbeit sinnvoll sind oder eben auch nicht. Aber er hat nichts mit Computer gemacht als Beruf. Ich hoffe, ich bin noch verständlich. Mir geht es darum, dass wir mit der Digitalisierung erstens mal sehr viel mehr Möglichkeiten haben, sichtbar, hörbar, verstehbar zu werden, dass wir aber zweitens das eben auch lernen müssen.
Ja.
Wenn wir verstanden werden wollen, wenn man über unsere Vorschläge und Ideen ernsthaft mit uns ins Gespräch kommen soll, dann müssen wir auch in der Lage sein, diese Ideen zu erklären, ordentlich gewissermaßen verstehbar zu machen. Dann reicht bloßes Meckern auch nicht mehr. Und an dieser Stelle ist Donald Trump für mich ein Musterbeispiel für den spontanen Umgang mit der individuellen Macht. Es gibt viele Leute, die nehmen diesen Mann nicht ernst. Davon rate ich dringend ab. Der ist hochgefährlich und alles, was gefährlich ist, sollte man ernst nehmen. Aber was wir an seinem Beispiel lernen können, ist, dass wir tatsächlich persönlich verantwortlich sind für das, was mit uns getan wird, was wir zulassen. Andere haben immer genau so viel Macht, wie wir ihnen geben. Und wenn, man braucht bloß wenige Erinnerungen, wenn wir mal dran denken, wie oft Donald Trump schon einen Schritt vor und zwei zurück machen musste, mit seinen großmäuligen Ankündigungen, die er dann und sich dabei noch auf die Schulter geklopft hat, zurückgezogen hat und sich auch dabei wieder als Held gefühlt hat, dann ist das für mich ein Beispiel für, okay, nobody knows all. Ja. Niemand weiß genug um alle Probleme oder überhaupt auch nur ein Problem, ohne andere zu lösen. Wir können alleine gar kein Problem lösen. Und es ist auch für Führungskräfte, und das wissen meine Kunden alle und die meisten Führungskräfte, auch wenn sie nicht meine Kunden sind, wissen das auch. Wir können auch als Führungskraft alleine die Lösung nicht kennen, weil es buchstäblich für jedes Problem mehrere mögliche Lösungen gibt. Und weil zweitens jede Lösung neue Probleme schafft. Das ist ein Naturgesetz. Es gibt keine richtige Lösung, hinter der alle Menschen stehen werden. Wir werden mit jeder Lösung immer für bestimmte Menschen Nachteile schaffen oder auch neue Anforderungen aufstellen, wo diese Menschen sich dann ändern müssen, womit wir wieder beim Thema sind. Also diese eigentlich schon bis zum Erbrechen gebrauchte Wendung raus aus der Komfortzone, da sage ich dann immer, Leute, wer ist denn drin? Wer ist denn in seiner Komfortzone? Niemand. Es gibt keine absolute Sicherheit und es gibt kein Ich weiß, wie es richtig geht.
Ich glaube aber, wenn ich dir da gerade kurz widersprechen darf, ich gebe dir recht, es gibt keine absolute Sicherheit. Das bin ich, da den Satz unterschreibe ich auch zu 1000%. Es gibt aber eine scheinbare Sicherheit, die sich Menschen gerne einreden und der sie dann folgen. Das ist immer so mein Thema. Ein schönes Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist, ich kann in einem Job bleiben, in dem ich nicht zufrieden bin, der mich vielleicht sogar, in dem ich sogar hochgradig unzufrieden oder unglücklich bin. Da kann ich drin bleiben, wegen der vermeintlichen Sicherheit. Ich muss ja ein geregeltes Einkommen haben. Aber natürlich kann es sein, dass ich durch diesen Stress, durch die Umstände, die dieser Beruf von mir fordert, in 3 Jahren tot umfalle wegen einem Herzinfarkt. Kann passieren. Ja. Das ist für mich immer der, so, ich baue mir eine scheinbare Sicherheit auf, um vor mir selber zu rechtfertigen, mich dem, wie soll ich sagen, mich der wirklichen Realität zu stellen. Wir alle neigen dazu, das kenne ich selber auch sehr gut. Man redet sich die aktuelle Situation schön, um der wirklichen Realität, wenn man in sich selber mal schaut, um dem nicht begegnen zu müssen. Stimmst du mir dazu?
Ich glaube, hier handelt es sich um den Zusammenhang zwischen Erkenntnis, Lösung und Fähigkeit zur Lösung. Ein Problem zu erkennen findet immer statt, wenn es das Problem gibt. Wir können Probleme schlecht vorausschauen. Die entwickeln sich und wir merken es noch gar nicht mal. In dem Moment, wo sie sich entwickeln, nehmen wir sie nicht wahr. Wenn wir sie wahrnehmen, sind es schon Probleme. Und dann brauchen wir eine gewisse Zeit, um Lösungen zu finden. Und dann ist diese Erkenntnis, oder muss ich ja was ändern, das nächste Problem, weil ich versuche wieder, die Folgen vorherzusehen. Wenn ich jetzt was ändere, was bedeutet das für mich? Und oft sehen wir da in erster Linie, und das ist ganz menschlich, die Risiken. Wir sehen die Gefahren, die auf uns zukommen. Wir sind von Natur aus so programmiert. Wir haben dieses interne, intrinsische Alarmsystem, dieses instinktive Warnungssystem. Da kommt was, was du nicht kannst, weil du es nicht kennst. Und das ist sozusagen der allgemein menschliche Hintergrund dafür, dass wir auf Veränderungen nicht unbedingt immer mit Begeisterung reagieren, vor allem nicht auf Veränderungen, die von anderen gefordert werden. Ja. Wir brauchen erstmal die innere sozusagen Selbstsicherheit, dass wir es schaffen könnten. Und das hängt einmal natürlich von gewissen Informationen ab, von einem Wissensstand. Es gehört aber auch dazu, dass wir gewisse erste erfolgreiche Erfahrungen gemacht haben, also in kleinen Schritten schon die Gewissheit aufgebaut haben, es könnte klappen. Und es gehören dazu vor allem ganz viele positive Beispiele. Wir können ja nicht jede Erfahrung selber machen. Deshalb ist es so wichtig, dass also zum Beispiel so Figuren, sage ich jetzt mal, also Persönlichkeiten wie Elon Musk oder andere erfolgreiche Manager, dass die auch durch die Medien immer mal wieder vorgestellt werden, gewissermaßen als Musterbeispiele, wie es klappen könnte. Allerdings wird dann natürlich der Fließbandarbeiter oder die Sachbearbeiterin in einem großen Konzern wieder diese Riesendifferenz spüren, die zwischen ihr und Elon Musk besteht. Ja, weil der hat es ja schon geschafft. Na klar, der hat jetzt Geld und natürlich, der hat ja auch ein Riesenteam zur Verfügung. Na klar, dass dem das gelingt, ist ja logisch, aber was soll ich denn machen? Mhm. Ich habe längst nicht so viel Geld, bei mir reicht es gerade ebenso und ich habe auch kein Team, was für mich die Sachen macht, die ich nicht kann und so weiter und so weiter. Also es kommt immer wieder dieser natürliche Furchtreflex. Es könnte schief gehen, ich könnte Schaden nehmen, der kommt immer wieder zum Vorschein bei jedem einzelnen Menschen. Und deshalb ist Digitalisierung für mich eine wirklich glückbringende Erfindung, beglückende Entwicklung. Da kann ich tatsächlich viel schneller, als es früher möglich war, suchen. Ich kann Partner suchen, ich kann Verbündete finden, ich kann mir Wissen aneignen, wo ich früher jahrelang hätte studieren müssen und dabei mindestens 60% überflüssiges Wissen angeboten gekriegt hätte. Mhm. Sachen, die ich schon wusste und schon konnte und die ich nur nicht zum 25. Mal erzählt haben wollte. Das kann ich jetzt weglassen, jetzt suche ich mir genau das Wissen, was ich brauche. Ich suche mir genau die Leute, die ich brauche. Ich suche mir die Leute, bei denen die Chemie stimmt. Ich kann mir virtuelle Teams aufbauen, die muss ich nicht lebenslänglich beschäftigen und bezahlen und sozial versichern, sondern von denen lasse ich mir genau eine Leistung liefern, wie Pizzadienst. Eine Pizzabäckerei auf, wenn ich mal Pizza essen will. Bitte schön, ich bestell mir eine Pizza.
Jetzt hast du ganz viel gesagt, ich möchte da gerade noch mal, weil das, ich glaube, das möchte ich noch mal ein bisschen auseinanderdröseln, weil du hast ganz viele Dinge gerade gesagt, die ich alle absolut wichtig und richtig finde. Das eine ist die Kraft des Netzwerkens, da gebe ich dir vollkommen recht. Und wir haben heute Zugriff im Prinzip auf das Wissen der Menschheit. Das fängt bei ganz trivialen Dingen an, wenn ich nicht weiß, warum irgendein Gerät gerade nicht funktioniert, dann kann ich auf YouTube gucken, wie ich es mache. Aber du hast auch was anderes gesagt. Menschen haben Angst vor Veränderungen, weil sie etwas, weil sie sehen, da kommt eine Aufgabe, da kommt etwas auf mich zu, was ich nicht kenne und ich weiß deshalb nicht, ob ich es kann. Das war das, was du gesagt hast. Das fand ich sehr, sehr wichtig, genau. Und das ist, und da möchte ich dann nochmal wieder auf die Unternehmenssicht kommen, das passiert ja gerade bei ganz, ganz vielen Unternehmen und ich habe ja nun seit 20 Jahren arbeite ich in der IT. Das ist die Branche, die zuallererst von einem fundamentalen Wandel betroffen war. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, auch als Unternehmen in einer Organisation zu arbeiten, wo man sieht, mein Geschäftsmodell bricht total weg, weil da kommt auf einmal sowas wie Cloud Services und meine Großrechner, die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht mehr gebraucht werden, ist ziemlich hoch oder auch der Klassiker Kodak und die Digitalkamera. Und da sind wir ja genau bei dem Punkt, den du gesagt hast, wenn ich an der Stelle stehe, um mal jetzt kein Blaming von einem Unternehmen zu machen, nehmen wir mal den Klassiker Kodak, aber das ist ja stellvertretend für ganz viele andere Unternehmen. Tun wir mal so, als wären wir jetzt der CEO von Kodak und der sieht, oh Gott, da kommt diese digitale Bildbearbeitung und keiner braucht mehr meine Filmrollen. Da kommt das Klassische, da kommt etwas auf mich zu. Das kenne ich nicht und deshalb weiß ich nicht, ob ich es kann, ob ich diesen Wandel schaffen kann. Und das ist ja ein Platzhalter für jedes andere Unternehmen. Und jetzt habe ich natürlich da draußen das Wissen der Menschheit Und da wären wir dann ja schon ziemlich nah an dem Punkt, wo man sagt, ja, dann guck doch mal draußen in der Welt, was wird denn da gemacht? Das ist jetzt natürlich sehr global galaktisch formuliert. Was würdest du denn sagen? Sagen wir mal, einer deiner Kunden wäre der CEO von Kodak und der ist im totalen Panikmodus. Was rätst du dem denn dann?
Also erstens würde ich ihn beglückwünschen zu der Entscheidung, sich Rat zu holen.
Ja, sehr guter Punkt.
Und vor allem sehr früh. Also eigentlich würde ich ihn beglückwünschen, wenn er zu mir kommt und noch nicht panisch ist. Ich kann sehr gut erkennen, wohin sich ein Problem entwickeln wird. Also wenn jemand sozusagen erste Bedenken hat, dann kann ich sehr gut erkennen, ob daraus eine Panik werden muss oder ob er es in den Griff kriegen kann, weil er rechtzeitig Rat und Hilfe gesucht hat. Damit will ich nicht ausdrücken, dass ich die eine bin, die dann immer helfen kann, sondern umgekehrt. Ich finde, dieses Ratsuchen ist eine menschliche Qualität, die jede Führungskraft braucht.
Ja, Punkt eins. Guter Punkt.
Sehr also guter Punkt. Die Bereitschaft, wirklich das Know-how der Menschheit zur Kenntnis zu nehmen, und zwar ohne Ansehen der Person und vor allem ohne Ansehen der Position, sondern hinzugucken, wer ist der Experte?
Ja.
Nicht, weil er die höchste Position in der Weltrangliste hat oder vielleicht das höchste Einkommen hat, sondern weil er in dem Problem drinsteckt. Und das ist mit Digitalisierung ist das möglich. Das muss ein Chef gar nicht selber machen. Da kann er seine Kollegen bitten, dass alle mal sagen, wen sie so für den Größten halten. Und dann hat er schon eine grobe Orientierung, mit wem er sich nicht beschäftigen muss.
Das Schöne ist, du gibst mir ja quasi schon eine Steilvorlage für das Thema, mit dem ich mich natürlich auch beschäftige seit vielen Jahren, dem Social Intranet. Das heißt, ich habe heute auch die Tools, die Software dazu, die es mir ermöglicht, die menschliche Expertise sichtbar zu machen. Das heißt, und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Das heißt, es ist heute essentiell, dass ich als Unternehmen in der Lage bin, zuallererst die Fähigkeiten meiner internen Mitarbeiter zu erkennen und sichtbar zu machen. Ich will jetzt gar nicht über Software sprechen. Also mir geht's nur darum, das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast, ist die Macht der Digitalisierung. Ich habe heute die Möglichkeit, das konnten wir früher gar nicht. Entweder ich kannte jemanden, der konnte etwas besonders gut, da habe ich Glück gehabt. Heute brauche ich dieses Glück eben gar nicht mehr, jedenfalls nicht in dem Maße.
Und du musst auch heute nicht alles von der Pike auf selber lernen.
Ja.
Weil du kannst ganz viele, was früher viel Zeit und Energie gekostet hat, ganz viele Lernabschnitte kannst du sozusagen überspringen. Wenn du, nächste Frage nämlich als Führungskraft, wenn du Kompetenz einbaust in die Problemlösung, und zwar indem du nicht mehr feststehende Teams über Jahre in der gleichen Struktur mit den gleichen Aufgaben vertraut gemacht hast und dann auch deren Ergebnisse erwartest, sondern indem du einfach die Aufgabe, die zu lösen ist, sozusagen öffentlich machst, in bestimmten Rahmen natürlich, jetzt nicht Weltöffentlichkeit, sondern eben Intranet zum Beispiel, und einlädst, wer fühlt sich kompetent genug, an diesem Problem mitzuwirken. Das heißt, wir werden die ganze Organisation der Arbeit aber radikal ändern können, und das sollten wir auch wollen. Ja. Führungskräfte sollten das wollen. Die sollten sich von ihrer Hofhaltung verabschieden. Also ich habe meinen Staat und mein Volk und meine Belegschaft ist da, um mir zu dienen. Also so denken schon nur noch ganz wenige Führungskräfte. Aber es hat schon Tradition, ja, dass man sagt, mein Chef, ich gehöre zu meinem Team und so weiter. In Unternehmen, wo Aufgaben als Matrix sozusagen mit immer wieder wechselnden Projektgruppen bearbeitet werden, läuft das schon ganz anders. Ja? Also da sagt man, ich bin Mitarbeiter in dem Unternehmen und ich arbeite an verschiedenen Projekten. Ja, und in welcher Abteilung bist du? Ja, eigentlich Abteilung, ja, nee. Also wir sind da, ne? Wir sind so eine Unternehmenseinheit, die sich mit dem und dem Problem beschäftigt.
Da bist du aber schon auf einem sehr fortgeschrittenen Level, denn auch da, das ist für mich immer wenn ich auch in Vorträgen oder in Gesprächen, wenn man mich fragt, was ist denn das größte Hindernis, dann hast du genau den Punkt gerade angesprochen. Das ist dieses Abteilungsdenken und das ist extrem schwer zu überwinden. Denn natürlich ist dieses Abteilungsdenken ganz, ganz tief verankert in Vergütungssysteme, in Machtansprüche. Natürlich habe ich auch, wenn ich jetzt Abteilungsleiter bin mit 100 Menschen, die an mich berichten, das ist natürlich ein Status. Und ich habe natürlich auch Ziele, die ich erreichen muss mit diesen 100 Leuten. Und wenn auf einmal so ein, ich sag's jetzt mal, so wie es oft passiert, wenn auf einmal so ein Digitalisierungsheini kommt und sagt, wir haben ja da so ein Projekt und wir haben festgestellt, die besten 5 Experten, die wir für dieses Projekt brauchen, die sind in genau deiner Abteilung und jetzt gib die uns mal. Dann wird derjenige nicht besonders motiviert sein, das zu unterstützen, denn er hat ja seine eigenen Ziele, seine Abteilungsziele. Und dieses, das sagt sich immer so leicht, nämlich dieser eine Satz, der auch im Kontext von Digitalisierung, also eigentlich galt das schon immer, das ist jetzt kein neuer Grundsatz, aber der Unternehmenserfolg muss immer über dem Abteilungserfolg stehen. Das sagt sich so leicht, da steckt aber ganz, ganz viel dahinter und ganz viele Machtkämpfe. Und ich halte das tatsächlich für eine ganz große Herausforderung. Also ich finde, ich sehe da tatsächlich da klaffen Realität und Wunschdenken. Also ich spreche auch mit ganz vielen Menschen, auch mit ganz vielen Führungskräften, die genau diesen Weg beschreiben, den du gerade genannt hast und sagen, ja, stimmt, dann nicken die ja. Und dann kommt auf einmal wieder die böse Realität. Und es ist ja ganz oft so, dass der CEO nicht die totale Allmacht hat. Und die haben natürlich auch, sind die auch in Zwängen. Also selbst wenn ich die Allmacht habe, aber wenn da, sagen wir mal, ein Abteilungsleiter ist, der ist für große Teile der Produktion verantwortlich, mit der ich heute mein Geld verdiene. Ich weiß zwar, mit dieser Produktion werde ich aber in 5 Jahren wahrscheinlich kein Geld mehr verdienen, dann bin ich natürlich in einem Zwiespalt. Was mache ich denn dann? Das sind, ich sag mal, da glaube ich, diese Probleme, die muss man lösen und die sind vielschichtig. Die sind ganz praktischer Art, die sind aber auch sehr tief emotionaler Art. Und natürlich gibt ein Abteilungsleiter nicht gerne seine 5 besten Leute ab. Der wird sich auch mit Zähnen und Klauen dagegen wehren, mit Händen und Füßen dagegen wehren. Das war der Begriff, den ich gesucht habe.
Entschuldige, dass ich dich unterbreche.
Gerne.
Aber ich platze fast vor Antworten.
Sehr wunderbar, wunderbar.
Also erstens mal, wenn ihr IT-Fuzzis kommt und meine 5 besten Leute haben wollt, dann sind die aus eurer Sicht für euer Projekt die 5 Besten. Das müssen nicht meine 5 Besten sein. Es kann durchaus sein, dass in meinem Team mit der bisherigen Aufgabe 3 davon wirklich die Besten und unersetzbar und unausweichlich Nötigen sind und 2, na gut, die sind jetzt ersetzbar. Also die eine Antwort ist, was ihr oder für IT-Projekte ganz allgemein für die besten und fähigsten Mitarbeiter braucht, wird vielleicht nicht alles 150% in der alten Aufgabe gebraucht. Punkt 1. Punkt 2. Wenn ihr von mir Leute haben wollt, dann kriegt ihr die nur, wenn ihr mir auch Aufgaben abnehmt. Mhm. Also entweder habt ihr mit eurem Projekt ein überzeugendes Argument, dass Aufgaben an die Technik gehen und ich diese 5 Leute in Zukunft nicht mehr brauche. Oder dass Aufgaben aus anderen Bereichen an die Technik gehen und ich deshalb Leute aus anderen Bereichen kriege als Ersatz, die von mir benötigten Fähigkeiten haben. Und deshalb ist dieses von dir so angesprochene Thema mit dem Wissensmanagement, ja, also ganz allgemein das Know-how der Belegschaft zugänglich zu machen, erstmal wenigstens im Intranet. Das ist so eine ganz, ganz, ganz große, wichtige Aufgabe. Wir haben bis jetzt Persönlichkeiten gar nicht betrachtet im Unternehmen. Ja. Absolut. Es ging bis jetzt überhaupt gar nicht um das allgemein Menschliche, was der Einzelne zu bieten hat, sondern es ging immer nur um fachliche Fähigkeiten und um ein paar Charakterstärken. Ja, ist der teamfähig? ja, bitteschön, was heißt das denn nun eigentlich? Ja, und diese veränderte Herangehensweise, den einzelnen Menschen als Gesamtkunstwerk, sage ich jetzt mal, als Persönlichkeit zu betrachten und ihn einzuladen, alles, was er möchte, auch einzubringen, das ist der große Kulturwandel, der sich auch in der Führungskultur zu vollziehen hat. Es geht nicht mehr darum, dass ich mit den 100 Leuten, die ich habe, Ziele zu erreichen habe, gefälligst. Das ist immer noch Control and Command. Ja. Sondern es geht darum, dass diese 100 Leute zusammen so viel Gemeinschaft aufbringen können, dass sie erstens von Anfang an gemeinsame Ziele erkennen und dann auch gemeinsam zur Zielerreichung aktiv werden. Das ist meine Aufgabe. Das heißt, hier ist der Unterschied zwischen Management und Leadership, also ganz deutlich. Ja. Ich habe als Führungskraft gar nicht die Aufgabe, den Weg vorzugeben, die Ziele festzulegen und dann alle so einzusetzen, dass sie da auch nichts falsch machen, sondern ich habe dafür zu sorgen, dass die Menschen überzeugt sind von dem, was sie tun, weil sie es tun wollen. Von dem Ziel, zu dem sie hinarbeiten, weil sie von diesem Ziel überzeugt sind, weil sie darin einen Nutzen auch für mehr als nur meine 100 Leute untereinander sehen. Ne? Also der Unterschied zum Fußballspiel besteht ja darin, dass ich mehr Tore schieße als der Gegner. Ne?
Genau.
Beim Fußballspiel. So, im Unternehmen, in der Wirtschaft ganz allgemein geht es, und da müssen wir auch eine andere Kultur erzeugen. Es geht nicht mehr darum, besser zu sein als die Konkurrenz, sondern es geht wirklich zunehmend darum, das zu tun, was gebraucht wird, was tatsächlich für die Menschheit sinnvoll und nützlich ist. Ansonsten vermüllen wir unseren Planeten weiter, nur weil wir höhere Stückzahlen und mehr Profit haben wollen. Also dieser ganz große Aspekt, was kommt für die Menschheit raus, der muss in die Führungskultur rein.
Interessanterweise, also ich kann dir nur recht geben, ich bin hier, wenn du mein Gesicht sehen könntest, ich bin am Strahlen, weil das ist ein ganz großes Thema, was ich sehr oft auch anspreche, was ich auch Unternehmen immer sage, ihr müsst für euch definieren, warum gibt es euch als Unternehmen und nicht, weil wir Geld verdienen wollen oder weil wir irgendwie gute Autos bauen wollen, das machen andere auch. Sondern was ist mein Sinn? Also start with the why, Simon Sinek. So, das finde ich ist so ein allgemeingültiger Wert oder Frage, die sich jedes Unternehmen stellen muss. Und ich stimme dir zu. Ich glaube auch, es muss erkannt werden, Geld ist kein Wert an sich. Geld ist das Schmiermittel, um mein Why zu erreichen. Und wenn ich ein Warum habe, wenn es für mich einen Sinn gibt, wenn es einen Sinn gibt, warum es dieses Unternehmen gibt, dann wird es auch immer eine Wertschöpfung generieren.
Ich bin ganz deiner Meinung. Geld an sich ist kein Wert. Und wenn wir über Wertschöpfung reden, dann geht es genau darum, was ist für die Menschheit am Ende an Wert in diesem Unternehmen. Ja? Und um auf deine vorhingestellte Frage zurückzukommen, was würde ich dem armen Kodak-CEO sagen, wenn er bei mir landet? Ich würde ihm die Angst davor nehmen, dass sein Unternehmen nicht mehr existiert. Mhm. Weil das ist einfach nur eine Organisationsform von Leistung.
Ja.
Und wenn wir Organisationsformen verändern, dann heißt das gar nicht, dass da Menschen untergehen und dass Leute ihre Arbeit verlieren müssen und so weiter. Wenn wir praktisch die Führung von Wirtschaft mit einem ganz anderen Why betreiben, dann ist es nicht schlimm, wenn Organisationen verschwinden. Das ist auch nichts Neues.
Das ist richtig. Das ist nur, da sind wir wieder, ich bringe oft dieses Beispiel von dem Truthahn. Wenn man den fragt, wie sicher ist dein Leben? Ich weiß nicht, ob du diese Parabel kennst. Wenn man den Truthahn fragt, wie sicher ist dein Leben? Dann sagt er, mein Leben ist super sicher. Ist immer ein Mensch da, der kümmert sich um alles, was ich brauche. Und mit jedem Tag, wo dieser Mensch wieder kommt und ihn füttert, wächst die Zuversicht, mein Leben ist sicher. Bis am Abend vor Thanksgiving. Und das ist halt die große Kunst, dass wir Menschen dazu neigen, die Vergangenheit zu extrapolieren auf die Zukunft. Und das wird immer weniger gelten. Da gebe ich dir recht. Ich habe auch, ach so, das wollte ich noch erwähnen, weil du gerade auch sagtest, weil wir gerade das Thema hatten, ich muss nach dem Sinn fragen. Ich fand das sehr bemerkenswert, die Nachricht, die gestern oder vorgestern durch die Presse kam, dass, ich glaube, Apple und Amazon waren es, dass sie den Shareholder Value nicht mehr an erster Stelle setzen. Das kann man, ich hinterfrage dann immer, inwieweit ist das Marketing, aber dass das überhaupt diese Meldung gibt, zeigt mir schon, wow, es sind amerikanische Unternehmen, wie auch amerikanische Unternehmen, wie die gesamten Treiber der Digitalisierung aus der amerikanischen, also aus den USA kommen. Und leider gar nichts bis extrem wenig aus Europa. Es ist jetzt wieder ein anderes Thema, ich will den Bogen jetzt gar nicht zu groß machen. Ich möchte eigentlich nur noch mal zu dem Anfangspunkt zurückkommen, um hier den Kreis zu schließen. Du hast ganz am Anfang gesagt, Menschen ändern sich dann nicht, wenn sie von anderen gezwungen werden. Du musst jetzt in die Richtung gehen. Wie ist denn deine Wahrnehmung, wenn Führungskräfte auf dich zukommen? Hast du die Wahrnehmung, dass dieser Änderungswille da ist? Das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil der Frage ist, in welchem Stadium befinden die sich? Sind die schon im Stadium der Verzweiflung oder sind die in einem Stadium, wo sie sagen, ich erkenne, es wird eine große Änderung auf mich zukommen und ich möchte vorausschauend, planerisch dieser Veränderung begegnen? Wie ist deine Wahrnehmung?
Also in meinem Fall ist es leider so, dass auch mir Leute von selber entgegenkommen, weil sie sich in einer Krise befinden, also eigentlich zu spät. Ja, also nicht dann, wenn sie ahnen, dass da was kommt, wovon sie nicht wissen, wie das werden könnte, sondern erst, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ihrer Aufgabe nicht mehr gewachsen sind, dass sie also irgendwo auf dem Schlauch stehen, nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Also ich kriege tatsächlich solche Fragen gestellt, ne? Frau Erasmus, ich habe da einen Mitarbeiter. Also der ist eigentlich, ist der fachlich gut, aber ich weiß nicht mehr, was ich mit dem machen soll. Der passt nicht ins Team. Die Kollegen mögen den nicht und der hält sich immer so zurück und der macht nie was mit, wenn die was gemeinsam unternehmen und so weiter und so weiter. Also wie kriege ich den denn passend? Ja, ich habe schon so oft. Ich habe schon so oft mit dem geredet und so weiter. Ne? Oder anderes Beispiel, was also auch häufig vorkommt. Ich habe Probleme mit meinem eigenen Chef. Also Führungskräfte sitzen ja auch oft zwischen allen Stühlen. Es sind ja durchaus nicht immer nur die obersten Spitzen, die bei mir landen, sondern eher im Gegenteil. Es ist eher das Mittelmanagement, was zu mir kommt und sagt, also die haben sich da oben was ausgedacht. Ich weiß gar nicht, was das für mich bedeutet und für meine Karriere. Und jetzt will ich mir ja selber auch nicht schaden und so weiter. Ne? So, das ist eine ganz typische Situation. Und es wird eben tatsächlich auch oft gefragt, was kann ich denn machen, damit der andere das tut, was ich von ihm will. Also genau diese unsere Anfangsfrage, der andere soll sich ändern, Frau Rasmussen, helfen Sie mir, wie kriege ich das hin, dass der das macht, was ich von ihm will. Ne? So. Und dann ist es oft so, dass ich erst mal zurückfrage, weil wer fragt, der führt. Und das ist das Mittel im Coaching auch, dass man Fragen stellt, was denn dabei rauskommen soll. Ja, also es geht gar nicht so sehr darum, wie viel Zeit hast du und wie viel Energie kannst du einsetzen und welche Führungsinstrumente stehen dir zur Verfügung, sondern es geht darum, was für ein Mensch soll denn da rauskommen, wenn der so wird, wie du ihn haben willst.
Ja, guter Punkt.
Und dann stellt sich auch oft raus, dass die eigene, also Veränderungsbereitschaft meiner Gesprächspartner, meiner Kunden, eigentlich der Knackpunkt ist. Ja, also dass sie im Wesentlichen eben genau dieselbe Angst haben, da kommt was auf mich zu, beziehungsweise ein Versagen könnte offensichtlich werden, ein vermeintliches Versagen, und das könnte dann für mich nachteilige Folgen haben. Und dem kann man natürlich, und das ist ja dann auch der Gegenstand von Coaching, dem kann man zuvorkommen, indem man eine Aufgabe, der man sich nicht gewachsen fühlt, eben rechtzeitig abgibt. Rechtzeitig zeigt, dass man sich dem nicht gewachsen fühlt, rechtzeitig Partner sucht. Und jetzt bin ich wieder beim Netzwerken und wieder beim Wissen der Menschheit. Das geht mit Digitalisierung.
Ach, Karin, da geht mir das Herz auf bei diesen Sätzen. Ganz genau. Ich kann dir nur zustimmen, ja.
Ja. Aber das ist natürlich auch etwas, was viele Führungskräfte sich vorläufig nicht trauen. Auch wiederum aufgrund der Erfahrungen mit Social Media, Mobbing und ähnlichen Geschichten. Ja, also dieses Führungskräfte-Bashing hat ja auch sehr zugenommen. Es geht ja auch durch die Medien, gehen ja immer wieder viele Beispiele von, da hat einer versagt, ne, und jetzt wird er abgesägt. Oder auch, da hat sich einer ganz furchtbar was geleistet. Also das ist ja schon kriminell. Solche Beispiele lieben die Medien natürlich auch, weil da ihre Auflagen natürlich steigen. Ne? Niemand liebt mehr Skandale als die Medien. Und diese Beispiele erschrecken natürlich auch viele Führungskräfte. Und dann sagt man sich natürlich, naja, also ich versuche es erstmal nicht so die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und so weiter. Und deshalb ist Coaching, leider ist es in Deutschland noch nicht so einfach, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, weil viele damit eben auch noch einen Ehrverlust verbinden. Oder die Vorstellung von Schwäche zeigen oder so. Aber Coaching ist einfach ein gutes Instrument. Ich suche mir einen Experten, der ist verpflichtet zur Vertraulichkeit, der muss mich sozusagen auch diskret behandeln, aber der kann auch tatsächlich zu dem Problem mir eine andere Sichtweise, einen anderen Standpunkt ermöglichen. Und dann ist es immer noch, es bleibt meine Entscheidung, ob ich und was ich ändere. Ja. Das ist also praktisch der Idealzustand. Ich habe einen Sparringspartner, der mir verschiedene Möglichkeiten eröffnet und ich kann dann auswählen, was dazu auf meine Situation passt.
Ich möchte noch mal auch die Frage abschließen. Du hast vorhin von deinem Sohn gesprochen, dass er dich gefragt hat, was soll ich werden? Und ich möchte eigentlich die Episode auch beenden mit einer Frage an dich. Was glaubst du denn, wie sich das Bildungssystem ändern muss, um Menschen für die Welt von morgen fit zu machen?
Das ist eine sehr beliebte Frage, die auch in vielen Foren diskutiert wird. Meine vielleicht unbefriedigende Antwort lautet, wir müssen aufhören, in Systemen zu denken. Bildung erwirbt man 24 Stunden am Tag.
Ja.
Denn wir verarbeiten alles, was wir erlebt haben, ja, auch im Schlaf. Das heißt, was am Ende in meinem Gehirn an Bildung übrig bleibt, was mich ausmacht, was meine Bildung ausmacht, besteht aus so vielen Bausteinen, dass das sogenannte Bildungssystem dafür nur einen Bruchteil liefern kann und auch nur liefern muss. Wir müssen von der Polarität weg, nur in Elternhaus und Schule zu denken. Jeder Nachbar, jeder Verkehrspolizist, jede Verkäuferin hat Einfluss auf meine Bildung. Das heißt, auch hier müssen wir die Verantwortlichkeit der gesamten Gesellschaft mal wieder stärker wahrnehmen. Und da denke ich zum Beispiel an solche Geschichten wie Talkshows und ähnliche Sachen. Da wird so viel Unsinn geschwafelt, verantwortungsloser Unsinn. nur um praktisch die Selbstdarstellung zu perfektionieren. Ich glaube, die Gesellschaft insgesamt braucht wirklich einen Zuwachs an persönlicher Verantwortung. Und es ist ganz egal, ob ich im Bus einen Schüler zurechtweise, der sich vor einer alten Dame vordrängelt. Entschuldigung, das müssen wir jetzt schneiden.
Ja, kein Problem.
Da hatte ich nicht dran gedacht, meine Geräte auszuschalten. Entschuldigung. Also, ich meine diese persönliche Verantwortung für jedermanns Bildung gewissermaßen, die muss uns auch wieder stärker bewusst werden. Das heißt, wir müssen uns selbst auch wieder ein bisschen an die Leine nehmen und nicht allzu leichtfertig Schlechtes über andere reden, was vielleicht auch nur auf Hörensagen beruht und so weiter.
Ja.
Und das ist in der Frage Bildungssystem für mich gerade ein ganz wichtiges Thema. Es wird sehr viel am Bildungssystem herum geschimpft und kritisiert, ohne dass positive Vorschläge kommen. Und die positiven Erfahrungen, die es mit dem vorhandenen Bildungssystem gibt, was nämlich sehr vielfältig ist, wo es ganz viele verschiedene Bildungsformen gibt und ganz viele auch wirklich moderne Lehrformen und so weiter gerade sich entwickeln. Also diese positiven Beispiele, die müssten mehr in Vordergrund gestellt werden, damit auch andere ermutigt werden, mal abzuweichen vom Standard.
Ich möchte da jetzt gar nicht weiter nachfragen, obwohl es mich ganz arg juckt. Vielleicht wäre das nochmal ein Thema für eine neue Episode. Positive Beispiele im Bildungssystem.
Generell bin ich dafür, dass überhaupt mehr positive Beispiele gesprochen werden.
Da gebe ich dir recht.
Ich komme gerne wieder auch in deinen Podcast, Dorothea, wenn deine Hörer sich dafür interessieren. Sehr gerne.
Karin, ich danke dir sehr herzlich. Ich fand, es war ein ganz spannendes Gespräch und auch ich habe einige neue Erkenntnisse und auch so ein paar Statements mitgenommen, die ich von dir klauen werde in künftigen Kundeneinsätzen. Vielen Dank, Karin.
Du musst nicht klauen, ich schenk's dir. Und ich danke dir.
Das war's von Digistoteles. Bis zum nächsten Mal. Ralf, Arndt und Doro.